Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Was ist Fairness bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe? UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der findet, Impfstoffe seien öffentliches Gut und alle sollten die gleichen Chancen weltweit haben. Ein paar reiche Länder haben sich ja bereits hunderte Millionen Dosen gesichert und es geht ab nächster Woche schon los mit Impfungen im Vereinigten Königreich.
Natürlich haben die reichen Länder viel Geld auf den Tisch gelegt, aber sie haben das tatsächlich schon seit geraumer Zeit auf den Tisch gelegt, als noch gar nicht klar war, welche Impfstoffe letztlich wirklich funktionieren würden. Die werden jetzt tatsächlich diese ersten Impfstoffdosen bekommen, aber sie haben wirklich auch eine Verantwortung übernommen, indem sie diese frühe Finanzierung gemacht haben, die Entwicklung der Impfstoffe in diesem Tempo überhaupt erst möglich gemacht haben.
Was ist fair? Gibt es sowas überhaupt, eine faire Verteilung? Darüber sprechen wir hier im Podcast zum Update. Dann widmen wir uns dem Smalltalk. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr in Skype- oder Teams-Konferenzen zu früh dabei seid. Also 2-3 Leute sind schon da und dann, wie ist es bei dir so? Ach ja, da hinten im Bücherregal, den Harari, den habe ich auch gelesen. Ja? Ja. Und sonst so?
Ein guter Smalltalk ist halt eher so eine Art Tischtennisspiel, wo der Ball auch hin und her fliegt.
Tischtennis also. Das merken wir uns schon mal für guten Smalltalk. Mehr Tipps gleich hier im Update. Außerdem, wie ist das, wenn man im Rampenlicht steht? Haben dann die Stars auch eine Verantwortung, sich politisch zu äußern? Viele tun das nämlich nicht. Sie halten sich zurück, um niemanden zu verschrecken und um in keine Fettnäpfchen zu treten, einen Shitstorm auszulösen. Der kanadische Popsänger Shawn Mendes, der will sich ab sofort nicht mehr zurückhalten, hat er in einem aktuellen Interview gesagt. Und auch der deutsche Comedian Aurel Merz, der spricht zuletzt in seinem Streaming-Format viel mehr über Rassismus als früher.
Als Kind haben mir Schüler einer Privatschule gesagt, sie fänden Neger wie mein Vater nicht so gut. Als Jugendlicher hat mir jemand ins Gesicht geschlagen und gesagt, ich soll mich auf meine Bananenplantage verpissen. Solche Geschichten ziehen sich bis hin in meine berufliche Laufbahn in den deutschen Medien.
Was Aurel dazu bewegt hat, auch das fragen wir ihn im Podcast-Update vom 4. Dezember 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr habt's mitbekommen. Russland impft ab morgen gegen Covid-19. Das Vereinigte Königreich ab nächster Woche. Auch bei uns soll es bald losgehen. Und wie ihr wisst, haben sich Deutschland und die EU schon vor Monaten Millionen Impfdosen gesichert. Es muss aber auch an andere Länder gedacht werden, sagt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Zugleich dürfen wir nie vergessen, dass die Pandemie wirklich, also nachhaltig, nur dann überwunden werden kann, wenn alle Menschen weltweit einen fairen Zugang zu wirksamen Impfstoffen erhalten.
Fairer Zugang, faire Verteilung, die sei nicht gegeben. Das sagt der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Der findet nämlich, Impfstoffe seien öffentliches Gut und alle sollten die gleichen Chancen weltweit haben. Darüber sprechen wir heute Abend mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth. Guten Abend, hallo.
Hallo, hallo.
Volkart, wie funktioniert das Prinzip gerade? Wer am meisten bietet, wer die meiste Kohle hat, der bekommt dann auch die hunderte Millionen Impfdosen?
Ganz so ist es, um ehrlich zu sein, nicht. Denn natürlich haben die reichen Länder viel Geld auf den Tisch gelegt, aber sie haben das tatsächlich schon seit geraumer Zeit auf den Tisch gelegt, als noch gar nicht klar war, welche Impfstoffe letztlich wirklich funktionieren würden. Die haben sozusagen vorab schon mal überwiesen, noch überhaupt ohne zu ahnen, ob sie am Ende auch was dafür kriegen. Und diese Vorabinvestitionen, die haben sich jetzt bei BioNTech Pfizer und bei Moderna und wahrscheinlich auch bei AstraZeneca Oxford ausgezahlt. Die werden jetzt tatsächlich diese ersten Impfstoffdosen bekommen. Aber sie haben wirklich auch eine Verantwortung übernommen, indem sie diese frühe Finanzierung gemacht haben, die Entwicklung der Impfstoffe in diesem Tempo überhaupt erst möglich gemacht haben.
Und wenn wir uns das genauer anschauen, eine Studie der Duke-Universität, da ist rausgekommen, dass sich 13 Länder weltweit über die Hälfte aller Impfdosen gesichert haben. Sind diese 13 Länder auch die, die am stärksten betroffen sind?
Also die USA gehören dazu, die sind ganz bestimmt sehr stark betroffen. Ja. Und aktuell ist Europa das Zentrum der Epidemie, der Pandemie. Und auch die europäischen Länder sind da ganz vorne in dieser Schlange. Es ist tatsächlich so, die Hälfte der Impfstoffdosen sind sozusagen schon verkauft, in Anführungsstrichen. Das ist so, dass Kanada zum Beispiel 9-mal so viele Impfdosen bestellt hat, wie es überhaupt für die Bevölkerung braucht. Die in Großbritannien ist es, glaube ich, 3-mal so viel. Das ist aber so, weil das wirklich viele Vorverträge sind, zum Teil mit Firmen, deren Impfstoffe noch gar nicht durch alle klinischen Phasen durchgelaufen sind. Und man muss auch sagen, die großen Länder haben nicht alleine Bestellungen aufgegeben. COVAX, das ist eine Allianz von der Impfallianz Gavi, von CEPI, das ist eine Organisation, die Impfstoffe fördert, und der WHO, die sozusagen eine Einkaufsgemeinschaft Gemeinschaft ist, zu der auch ganz viele sehr arme Länder gehören. Und auch die haben sich schon 700.000 Impfstoffdosen gesichert.
Das heißt, es wurde auf gut Glück eingekauft, in der Hoffnung, dass irgendeiner von diesen Impfstoffen schon eine Wirkung zeigen wird. Und am Ende haben sie jetzt mehr, als sie eigentlich brauchen, wegen dieser Gut-Glück-Bestellung. Ist das richtig?
Genau, also das trifft zumindest auf die EU zu. Und Europa hat ja auch schon gesagt, ja, wenn wir zu viel haben, dann geben wir das natürlich auch ab. Okay. Und Europa und insbesondere auch Deutschland haben auch viel Geld in COVAX investiert. Das COVAX hat gesagt, wir brauchen dieses Jahr 2 Milliarden Dollar. Das ist wirklich zusammengekommen in diesem Jahr, sogar mehr. Für nächstes Jahr brauchen sie 5 Milliarden Dollar. Damit wollen sie dann 2 Milliarden Menschen auf der Welt immunisieren, und ob das klappt, bleibt abzuwarten, aber in jedem Fall der Start dafür ist gemacht.
Was ist denn aus der Idee geworden, dass die UNO sich Gedanken über die Verteilung macht oder die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir verteilen fair auf der ganzen Welt?
Ja, das ist eben nicht ganz so gekommen, sondern es gibt tatsächlich dieses Instrument COVAX, und das war ursprünglich so gedacht, dass alle ihr Geld in einen Topf werfen und davon global die Impfstoffe gekauft werden. Es ist so, dass viele Nationen wirklich viel Geld gegeben haben, wie gesagt auch Deutschland, aber wir haben natürlich parallel auch Verträge gemacht. Also das geht jetzt tatsächlich so ein bisschen in Konkurrenz zueinander, und es gibt viele Entwicklungsorganisationen, die sagen, COVAX braucht noch viel mehr Mittel. Die WHO organisiert das dann zusammen mit Gavi und CEPI, aber tatsächlich, die sind dabei, haben den ersten Schritt getan. 2 Milliarden Dollar, wie gesagt, sind schon eingesammelt, aber sie brauchen noch mehr, damit wirklich eine Impfung auf der ganzen Welt stattfinden kann.
Nur noch ein Gedanke. Ist es nicht vielleicht auch so wie im Flugzeug mit der Sauerstoffmaske? Also die Starken helfen sich zuerst mal selbst, um sich zu stabilisieren, die Wirtschaft zu stabilisieren, und um stark zu sein, dann anderen ärmeren Ländern in Anführungsstrichen zu helfen?
Das könnte man so sehen, aber die Frage ist wirklich, wie das praktisch umgesetzt wird. Heißt das, wir impfen in Deutschland praktisch alle, die sich impfen lassen wollen, 70% von unserer Bevölkerung? Oder machen wir es so, wie das jetzt bei COVAX vorgesehen ist? Erstmal kriegen alle Länder für 3% ihrer Bevölkerung, nämlich für die Risikopersonen, damit die geschützt sind, und für das medizinische Personal Impfstoff. Und das scheint mir ein gangbarer Weg, dass wir auch in Deutschland, in der EU, in den anderen reichen Ländern, dass wir impfen, so bis wir sozusagen an der Schwelle sind, wo man sagen kann, bei uns kann ein normales Leben wieder anfangen. Und dann ist aber wirklich hohe Zeit, dass dieser Impfstoff breit verteilt ist. Sonst haben wir die Situation wie bei HIV/AIDS. Da gab es die wirksamen Medikamente 96 für die reichen Länder, und dann ist das vom Radar verschwunden. Und das ist ein Grund, weshalb wir immer noch mit HIV/AIDS zu kämpfen haben. Und das sollten wir bei Covid-19 wirklich versuchen zu vermeiden.
Danke für die Einschätzung. Ist es unfair, dass sich reiche Länder Corona-Impfstoff sichern? Darüber haben wir gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkhard Wildermuth.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also eine Karriere im Showbusiness, die kann ja ganz schnell rum sein oder einen gehörigen Knick bekommen, wenn der oder die Prominente einen Shitstorm abbekommt. Kann man verstehen, dass viele im Rampenlicht sich eher zurückhalten, zum Beispiel bei politischen Äußerungen. Lieber nichts sagen, als was zu sagen, das andere aufregt oder in den falschen Hals bekommen. Und so ging es auch dem Popstar Shawn Mendes. Er hat in einem Interview mit der dpa mal gesagt: Ich habe lange Zeit nicht den Mut gehabt, mich zu schwierigen Themen wie Rassismus oder Politik zu äußern. Ich wollte einfach nichts Falsches sagen. Und mittlerweile sieht Shawn Mendes das etwas anders. Er sagt, man muss kein Experte sein, um bei wichtigen Themen mitzureden. Wir alle haben einen moralischen Kompass. Einen ganz ähnlichen Wandel hat vor einiger Zeit der Comedian Aurel Merz hinter sich. Er hat in Funk seine eigene Show, Aurel Original. Ich grüße dich. Hallo Aurel.
Hallo, grüß dich.
Auch bei dir gab es eine Veränderung nach dem Tod von George Floyd und den Black Lives Matters Protesten. Da hast du dann auch gesagt, ich muss mich jetzt hier in meinem Format auch mal gegen Rassismus aussprechen. Kannst du beschreiben, was da in dir vorgegangen ist damals?
Naja, man muss sagen, ich hatte also in der Zeit, als George Floyd gestorben ist, hatte ich plötzlich wahnsinnig viele Anfragen, weil es gibt tatsächlich jetzt nicht so viele schwarze Comedians in Deutschland. Es gibt ein paar Journalisten, aber auch das ist irgendwie so eine Handvoll von denen, die in der Öffentlichkeit standen. Das heißt, ich hatte viele Anfragen von Leuten, die wollten, dass ich mich zu dem Thema äußere, weil ich das schon über Jahre natürlich auf Twitter tue, mich einfach gegen Rassismus und rassistische Strukturen in Deutschland zu äußern. Und habe dann aber gedacht, hey, ich habe eine eigene Plattform, ich habe eine eigene Sendung und dieses Thema hat einfach so eine massive Relevanz und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, auf meiner Plattform, also meiner Show Aurel Original, Content zu machen, der dieses Thema nicht intensiv behandelt. Und hatte dann Gott sei Dank mit dem ZDF und Funk, die zusammen eben diese Sendung redaktionell betreuen, tolle Partner, die mir das dann auch erlaubt haben und mir die Freigabe gegeben haben, mich in diesem Format zu diesem Thema zu äußern. Hm. Und seitdem mache ich das natürlich verstärkt, weil ich zum einen auch die Möglichkeiten, die Freigabe habe und zum anderen auch, weil ich glaube, wir kommen an diesem Thema nicht mehr vorbei. Und es ist eine politische Zeit mit vielen gesellschaftlich brennenden Themen. Und wenn die mich in meinem Privatleben beschäftigen, warum sollte ich das in meiner Kunst nicht auch zulassen?
Und war es vorher eine bewusste Entscheidung, wenig oder gar nicht über das Thema zu sprechen?
Naja, ich habe ehrlich gesagt mich bewusst schon viel geäußert. Also ich habe viel über dieses Thema
Aber nicht auf dieser Plattform,
weil man muss sagen, das Format war zu dem Zeitpunkt auch jetzt noch nicht besonders alt. Das heißt, man hat da irgendwie auch noch so ein bisschen so eine Findungsphase gehabt und verschiedene Sachen ausprobiert. Wir hatten schon auch mal Sketche oder so zu dem Thema, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie wir seitdem haben. Aber der Zeitgeist lässt meiner Meinung nach als politische Person überhaupt nicht mehr zu, sich zu dem Thema nicht klar zu positionieren. Und das war dann schon eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, hey, es beschäftigt mich so sehr und das ist auch tatsächlich eine Sache, wo ich auch meine Kreativität rausziehe aus gesellschaftlichen Themen, dass ich diese Themen dann auch vermehrt in der Show behandeln muss.
Jetzt kann ich aber auch verstehen, dass zum Beispiel Sportler oder auch Musiker, die vielleicht einfach auch sehr beschäftigt sind, sich gar nicht so viel informieren und dann auch nicht so viel mit Themen wie Rassismus auseinandersetzen, dass die einfach sagen, ich sag einfach lieber gar nichts. Kannst du das auch verstehen?
Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, das Gute ist ja jetzt der Unterschied und das ist wirklich tatsächlich der Unterschied, den ich auch spüre, ist, dass hier Leute plötzlich zuhören. Wenn du vorher über diese Erfahrungen gesprochen hast oder so, wurdest du oft so abgetan, ja, du willst dich irgendwie als Opfer hochstilisieren oder so. Und jetzt, wo die Gesellschaft ein bisschen sensibler auf dieses Thema reagiert und auch irgendwie erkannt hat, dass es da ist und dass es wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft ist, hast du einfach viel eine größere Fläche. Und es verhält sich ähnlich mit Sexismus. Wir wissen, dass diese Probleme da sind und die jetzt zu verdrängen die ganze Zeit, das halte ich für, ehrlich gesagt, aktuell nicht so richtig verzeihlich. Also,
wie gehst du mit Rückmeldungen um? Du hast mal ein Video gemacht über Polizeigewalt. Da gab es ja nicht nur positive Kommentare.
Ja, aber ich meine, das wurde dann von der Bild zu einem Riesenskandal hochstilisiert. Die CDU ist dann da drauf gesprungen mit ihren Innenministern und hat gesagt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier die Polizei so attackiert, ist nicht okay. Ich sehe das genau andersrum. Es ist ein Sketch, der offensichtlich als Satire zu erkennen ist, der übertreibt in seiner satirischen Form, aber eine ganz klare Kritik an eben Vorkommnisse, die auch in unserer deutschen Polizei und es eben gibt, ausspricht. Und wenn da sich dann der Staat oder die Bild oder sonst wer hinstellt und sagt, hey, gegen die Polizei darf man keine Witze machen, dann halte ich das für extrem gefährlich, weil die Polizei ist ein staatliches Organ mit einem Gewaltmonopol. Und gerade wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich dann auch mal gegen die Polizei richten kann, ist doch eigentlich die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfüllt, weil er unabhängig von einem anderen staatlichen Organ agieren kann. Und deshalb finde ich so eine Kritik, ja, kann man anbringen, aber wahrscheinlich nicht in dieser Vehemenz und nicht dann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett in Frage stellen. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt, ich höre Kritik, aber das hält mich nicht davon ab, zur richtigen Zeit dann auch mal auszuteilen.
Aurel Merz in Deutschlandfunk Nova. Wann sehen wir dich denn wieder?
Ja, ich bin heute Abend hier in Köln beim Kölner Treff und ansonsten immer auf Aurel Original, meiner Funkshow, am besten auf Instagram. Genau.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Puh, ist ganz schönes Mistwetter heute. Ist ja kaum zum Aushalten. Ist kalt, oder? Ja, ist kalt. Hm? Und sonst so? Ja, muss, ne? Smalltalk. In der digitalisierten Pandemiewelt ist das schwierig. Wen interessieren schon Regen, Nebel oder Hagelschauer, wenn man ohnehin warm und trocken zu Hause sitzt vorm PC und die Heizung einfach aufdrehen kann? Also es braucht für Zoom- oder Skype-Konferenzen einen anderen Einstieg in gepflegte Smalltalks. Aber welche Einstiege haben wir da? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat für diese Situation nach Antworten gesucht.
Na gut. Dann versuche ich mich mal mit der Situation anzufreunden. Da sitzt tatsächlich jemand vor der Kamera, den ich nicht kenne. Und bis Konferenzbeginn sind es halt noch ein paar Minuten. Und jetzt die Klassiker.
Also, Irgendwie streikt meine Kamera heute.
Oder?
Ach, schrecklich, die Technik. Hört ihr euch auch doppelt?
Okay, ich geb's zu. Nicht besonders originell.
Ein guter Smalltalk kann oft mit einer Frage beginnen.
Das sagt Olaf Kramer. Er ist Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Uni Tübingen. Da lag ich doch gar nicht so total daneben.
Ich würde sagen, das ist ein wichtiges Geheimrezept, den anderen zum Sprechen zu bringen und Interesse am anderen zu zeigen. Und man sollte für den Smalltalk auch am Anfang nicht zu anspruchsvoll sein. Es ist oft einfach wichtig, dass das Gespräch irgendwie in Gang kommt.
Naja, aber nach dem Wetter zu fragen, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu abgedroschen, oder?
Es bietet sich an, mit Themen zu beginnen, die sich aus der Situation her ergeben. Wie sieht es in dem Raum aus, wo jemand drin sitzt? Ist irgendwas auffällig an seiner Kleidung oder an seinem Verhalten, dadurch, dass er zu spät kommt oder schon sehr früh da ist?
Ich erinnere mich an die Frage eines Kollegen, die er mir kürzlich gestellt hat.
Ist das da hinten in deinem Bücherregal das neue Buch von Andreas Reckwitz? Hast du das schon gelesen?
Wäre das ein passender, situativer Einstieg?
Man darf es auch wiederum dann nicht übertreiben, dass man nicht in so ein Spionageszenario kommt. Also ich würde sozusagen nicht das einzelne Buch vielleicht rauspicken, sondern eher sagen, ziemlich viele Bücher hinter dir, liest du auch so gern?
Im Videokonferenzszenario, sagt Kramer, dürfe man die Bedeutung eines solchen Smalltalks nicht unterschätzen. Je früher eine angenehme zwischenmenschliche Atmosphäre entstehe, desto einfacher und angenehmer sei auch die anschließende berufliche Kommunikation und Kooperation. Das gelte im Digitalen, aber auch im Analogen.
Smalltalk ist ja sowas wie eine Art soziales Geräusch, das dafür sorgt, dass man sich irgendwie miteinander verbunden fühlt, so ein bisschen ein Gemeinschaftserlebnis hat. Und wichtig ist, dass dieses soziale Geräusch da ist. Und aus was das dann so ganz genau besteht, ist gar nicht so die ganz entscheidende Frage.
Wir Menschen als soziale Wesen freuen uns gerade in Lockdown-Zeiten über solche sozialen Geräusche. Besonders, wenn wir unter Zoom-Fatigue leiden. Also von zu vielen virtuellen Meetings über Zoom, Skype oder andere Anbieter genervt, übermüdet und erschöpft sind. Eine Studie der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen hat in dem Zusammenhang jetzt gerade herausgefunden, 60% von 422 Befragten spüren eine solche Ermüdung. Zwei der wichtigsten Gründe dafür: das Gefühl, beobachtet zu werden, und das Fehlen von Smalltalk.
Der Smalltalk, der ist dafür da, Atmosphäre zu schaffen. In der antiken Rhetorik ist das Captatio Benevolentiae, das Ergreifen des Wohlwollens. Das ist eigentlich der zentrale Punkt beim Smalltalk. Es geht darum, das Wohlwollen des anderen zu erreichen und auch persönlich selbst zu dokumentieren, dass man dem anderen gegenüber wohlwollend ist.
Aber dieses Wohlwollen erlangt man nur, wenn man bestimmte Smalltalk-Spielregeln beachtet. Nicht zu viel fragen, aber trotzdem Interesse zeigen. Nicht zu viel reden, aber auch nicht schweigen.
Ein guter Smalltalk ist halt eher so eine Art Tischtennisspiel, wo der Ball auch hin und her fliegt. Derjenige, der jetzt Smalltalk so versteht, dass er längere Monologe ausführt, der hat Smalltalk eben auch falsch verstanden. Denn es lebt halt davon, dass Leute gegenseitig sozusagen kurz mal aufscheinen können, dass man sich so etwas wahrnimmt als Person, dass man diese Interaktion wahrnimmt, die da stattfindet und die ein gutes Gespräch immer auch auszeichnet.
Der Smalltalk, sagt Olaf Kramer, sei ein assoziatives Gespräch. Er soll Anknüpfungspunkte bieten. Wichtig dabei, nicht gleich die ganz großen Fragen stellen. Nicht zu intim werden. Denn das kann schnell als Angriff wahrgenommen werden. Eher selbstpersönliches Preisgeben.
Wenn ich also in einem Kommunikationsakt eine bestimmte Selbstoffenbarung leiste und was über mich preisgebe, ist das oft auch ein Schritt, sozusagen die Beziehung in die nächste Ebene zu entwickeln. Das können Sie sich sowieso einen Austausch vorstellen. Wenn das also sozusagen in einem passenden Moment gemacht ist, wird auch die andere Person mit einer Selbstoffenbarung reagieren und dadurch kommt man sich sozusagen in der persönlichen Weise näher und entsteht auch dann sowas wie Freundschaft.
Ist nur die Frage, wie beende ich den Smalltalk, wenn das Gespräch gerade so angenehm dahin plätschert? Dafür hat Rhetorik-Prof Kramer im Digitalen leider auch noch keine Lösung entwickelt. Scheint, dass meine Zoom-Fatigue dann wohl doch noch ein bisschen anhalten wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern, da war ja an vielen Stellen die Meldung zu lesen, dass in Namibia ein schwarzer Lokalpolitiker mit 85% der Wählerstimmen gewählt worden ist. Und warum berichten da deutsche, britische oder amerikanische Medien drüber? Der Mann, der heißt Adolf Hitler. So, und die Bild-Zeitung, die hat dann mit ihm gesprochen und er hat gesagt, dass er nicht die Weltherrschaft anstrebe. Puh. Also das ist schon mal geklärt, Verena von Kaltz aus unserem Team. Wir wollen aber noch viel mehr wissen. Weiß man, wie der Mann zu seinem Namen Adolf Hitler gekommen ist?
Nein, das weiß auch Adolf Unoner selbst nicht. So heißt er nämlich tatsächlich. Also Hitler ist quasi nur sein zweiter Vorname. Sein voller Name ist also Adolf Hitler Unoner. Sein Vater habe ihm diesen Namen gegeben. Er hätte aber erst als Teenager erfahren, wer Adolf Hitler eigentlich war in der Geschichte. Vorher war das für ihn einfach ein ganz normaler Name. Und Adolf Unoner, der die Regierungspartei SWAPO angehört, der hat sich übrigens gestern, nachdem die Nachrichtenagentur AP bei ihm nochmal angefragt hat, wegen seines Namens, ziemlich ungehalten gezeigt. Dass er so eine Aufregung verursachen würde, er wolle da nicht weiter drüber sprechen, das würde seinem Land nicht helfen, für das er die Politik machen will.
Das ist aus seiner Sicht ganz klar, aber aus unserer Sicht ist es irgendwie schon eine spannende Sache, eine verrückte Meldung.
Ja klar, gerade hier in Deutschland bleiben wir an so einer Meldung sofort kleben. Aber genau deshalb ist es wahrscheinlich auch wichtig, sie in den Kontext der Situation in Namibia einzuordnen. Das ist in den meisten Meldungen nicht geschehen und darüber ärgert sich der Historiker Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg. Der forscht schon lange zu Kolonialverbrechen der Deutschen in Namibia und zum deutschen Völkermord an der Gruppe der Herero und Nama zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Ich meine, man hat doch den Eindruck, die Namibia haben sie nicht mehr alle.
Also die haben sie nicht mehr alle, dass sie einen schwarzen Politiker mit dem Namen Adolf Hitler wählen. Dabei, sagt er, ist das Thema Namen von schwarzen Menschen in Namibia auch mit der Kolonialgeschichte verknüpft.
Da erklär nochmal, wie ist da der Zusammenhang?
Also es fällt auf, dass noch immer viele schwarze Bürgerinnen und Bürger in Namibia deutsche Namen tragen. Das hat mir auch Manuel Möglich bestätigt. Er ist Journalist und hat Namibia 2013 und 2014 bereist, um die noch immer existierenden deutschen Communities zu besuchen.
Was hat er da erfahren?
Er hat viele schwarze Landarbeiter getroffen, die zum Beispiel Hans hießen und ähnliche Namen hatten. Und eine Erklärung dafür hat mir Jürgen Zimmerer, der Historiker, gegeben. In Namibia haben nämlich weiße Siedler, die bis heute profitieren von der Landenteignung der schwarzen Bevölkerungsgruppen, sehr oft die schwarzen Arbeiter, die auf ihren Farmen arbeiteten, einfach umbenannt.
Ich habe sogar Quellen schon aus der deutschen Zeit gefunden, wo ein deutscher Siedler sagt, da kommt der junge XY. Ich nenne den Karl, weil der andere Name, der ist ja so kompliziert. Und dann die reihenweise nämlich praktisch deutsche Namen bekommen. Und das ist eigentlich nicht ein Beweis dafür, dass die Deutschen so toll finden, sondern eigentlich, dass sie sogar die Verfügungsgewalt über ihre Namen verloren haben.
Und wie gesagt, die wirtschaftliche Ungleichheit hält bis heute an. Gerade unter den Gruppen der Herero und Nama, die Opfer waren des Völkermords der deutschen Kaisertruppen. Herero und Nama wurden damals auch enteignet und leben bis heute zum größten Teil landlos und ziemlich arm. Wobei sich jetzt gerade politisch anscheinend etwas bewegt, was sich auch an der Kommunalwahl gezeigt hat, meint Jürgen Zimmerer, bei denen auch Adolf Hitler Unoner in sein Amt gewählt wurde.
Was verändert sich da jetzt?
Also seit der Unabhängigkeit Namibias von Südafrika im Jahr 1990, kommt nochmal jetzt so ein bisschen Geschichte, hat eigentlich die SWAPO-Partei das politische Monopol im Land. Die SWAPO hatte lange gegen die Besetzung durch Südafrika gekämpft, denn Südafrika hatte in Namibia die Apartheid eingeführt und dadurch die Bevorzugung der weißen Siedler weiter zementiert. Aber die SWAPO hat es in den letzten 30 Jahren einfach nicht geschafft, eine Landreform durchzusetzen, von der die Landlosen in Namibia profitieren. Und jetzt bei den Kommunalwahlen verzeichnen deshalb auch Oppositionspolitiker Erfolge. Einer davon hat es sogar in der Hauptstadt Windhoek geschafft zu gewinnen. Trotzdem gibt es natürlich auch weiter erfolgreiche SWAPO-Politiker wie Adolf Unoner. Aber Jürgen Zimmerer meint, das sei insgesamt ein gutes Zeichen, weg von dieser Monopolpolitik der SWAPO hin zu mehr Demokratie.
Was passiert in Namibia und wie hängen deutsche Namen von schwarzen Bürgern in Namibia mit der deutschen Kolonialzeit zusammen? Das hat Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Update-Team für uns recherchiert. Danke.
Deutschlandfunk Nova Update.
Oh, Tannenbaum. Jeder hat ja da seine ganz eigenen Rituale an Weihnachten. Die einen haben gar keinen Baum, andere kaufen den Baum erst kurz vor Heiligabend, stellen ihn auf und schmücken ihn dann. Oder der Baum wird am letzten Tag des Weihnachtsmarktes beim Budenbesitzer weggeschnorrt. So hat es mein Opa immer gemacht. Meine Freundin und ich, wir kaufen jedes Jahr so einen Biobaum. Und zwar schon recht früh, so 2, 2,5 Wochen vor Weihnachten und schmücken den auch direkt schon, damit wir möglichst lang was von diesem Baum haben. Und wir wollen heute Abend im Update über Weihnachtsbäume im Topf sprechen, die noch weiterleben können, hoffentlich. Wie überleben die denn das Fest mit 2 Wochen in der Wohnung und Heizung an und wenig Licht und so? Eine Frage, die von euch kam, von der Deutschlandfunk Nova Community. Und Sebastian Tischkopf aus unserem Team hat da recherchiert. Sebastian, also klären wir erstmal, ist so ein Baum im Topf überhaupt tatsächlich nachhaltiger?
Ja, schwierig zu sagen, ist alles so eine Sache. Klar, die Wegwerfgefahr, die sinkt bei dem Topfbaum natürlich schon so, aber einfach ist es echt nicht. Da brauchst du ein wirklich gutes Händchen für Pflanzen. gibt trotzdem ein paar Tipps, an denen wir uns orientieren können. Im Topf, da gibt es ja überwiegend Fichten, anders als bei unseren normalen Weihnachtsbäumen. Also keine Nordmann-Tanne. Warum? Fichten, die sind im Gegensatz zu Tannen Flachwurzler. Die können somit in einem Topf überleben. Betonung liegt auf könnten, denn so eine Fichte, die kann dir wirklich die Nerven rauben. Wenn du Pech hast, sind alle Nadeln schon vor Heiligabend ab. Und deshalb den Baum nicht zu früh kaufen, aber auch nicht zu spät. Ich habe gestern schon eine Insta-Story gesehen mit einer stolzen Baumbesitzerin und da gelernt, jetzt ist es einmal noch zu früh.
Okay, wann ist dann der perfekte Zeitpunkt?
Naja, der Tannenbaum, der muss sich halt so ein bisschen eingewöhnen, das habe ich gelernt. Ankommen bei dir zu Hause. Dafür, da braucht es auch ein paar Tage bis zu einer Woche. Wenn du ihn also am 23. kaufst, das ist eindeutig zu spät, Mitte Dezember ist perfekt. Aber Achtung, der Baum, der braucht einen Übergangsplatz, einen Ort, an dem er sich langsam an die Wärme gewöhnen kann. Ideal ist da der Flur, das Treppenhaus, auch ein abgeschirmter Balkon oder Wintergarten ist für den Anfang cool. Denn wenn du den Baum direkt ins Wohnzimmer stellst, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der im Garten später weiter wächst. Also ein paar Tage stehen lassen. Dann ab ins Wohnzimmer oder wo auch immer du den Baum stehen haben willst. Und da ist es dann wichtig, fleißig gießen. Nicht zu trocken, nicht zu feucht. Tipp vom Gärtner habe ich auch noch bekommen. Gern ab und an mal mit Wasser besprühen und ihn wirklich niemals vor die Heizung knallen.
Okay, ab wann können wir den dann einbuddeln?
Problem Nummer 1, je länger der Baum in deiner warmen Bude steht, desto eher denkt er, hey, es ist Frühling. Also ihn dann direkt einzupflanzen ist echt keine gute Idee. Auch da braucht es wieder diesen langsamen Übergang. Und natürlich braucht ihr einen Platz, wo ihr ihn dann einpflanzt. In der Stadt natürlich nicht immer ganz so leicht, aber ein Tipp, fragt mal bei der Baumschule in eurer Nähe nach. Die haben vielleicht einen Platz für eure Tanne. Und wichtig beim Einpflanzen, die Wurzeln brauchen sehr viel Platz. Wenn ihr es lieber unkomplizierter haben wollt, gibt es noch einen anderen Weg, dann mietet euch einen Baum. Da gibt es echt richtig viele Angebote und auch deutschlandweit. Du bekommst den Baum per Post und schickst ihn dann auch so zurück. In größeren Städten wird er dann teilweise auch schon geschmückt geliefert und abgeholt.
Was ist, wenn ich den jetzt einfach auf meinem Balkon zwischenlagere, den da hinstelle im Topf? Das sollte der doch auch abkönnen.
Da sind wir wieder beim Thema Wurzeln. Du brauchst unter Umständen im Laufe des Jahres dann größere Töpfe, weil er wächst. Auch die Pflege fällt natürlich nicht weg. Da musst du echt das ganze Jahr am Ball bleiben. Vielleicht auch mal düngen. Außerdem musst du bei Frost extrem aufpassen. Der schützende Boden, der fällt halt leider weg. Also wirklich easy ist es nicht mit dem Bäumchen. Ich persönlich als blutiger Anfänger würde vielleicht höchstens auf so einen Mietbaum gehen. Aber ganz im Ernst, die Preise, bis zu 160 Euro, ja, da kann ich an Heiligabend auch ein bisschen Lametta auf meine Aloe Vera streuen, muss ich nicht ganz so viel Angst haben, dass es doch nicht klappt und habe am Ende kein schlechtes Gewissen, weil der Baum dann doch vielleicht auf den Müll muss.
Also, der Tannenbaum im Topf, eher was für Mutige oder diejenigen mit besonders grünem Daumen. Sebastian Tischkow, ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.